Lasst uns ein bisschen reinschauen in die Geschichte von Karfreitag. Und ich habe uns einige Verse mitgebracht aus dem 27. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Die lese ich euch vor, ihr dürft an der Leinwand mitlesen und wir wollen so ein bisschen einen Einblick gewinnen oder so ein bisschen daran erinnern, was an diesem ersten Karfreitag vor sich ging. Dann schleppten die Soldaten des Statthalters Jesus hinein in das Prätorium. Die ganze Kompanie stellte sich um ihn herum. Sie zogen ihm die Kleider vom Leib und hängten ihm einen dunkelroten Mantel über. Sie flochten einen Dornenkranz und setzten ihn Jesus auf den Kopf, gaben ihm einen Holzstock in die rechte Hand und fielen vor ihm auf die Knie. So verspotteten sie ihn. Sie riefen: Heil sei dir, du König der Juden. Dann spuckten sie Jesus an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Als sie schließlich aufhörten, zogen sie ihm den Mantel wieder aus und seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn ans Kreuz zu schlagen. Als sie ihn an das Kreuz genagelt hatten, teilten die Soldaten seine Kleidungsstücke unter sich per Los auf. Dann setzten sie sich hin, um ihn zu bewachen. Sie hatten über seinem Kopf ein Schild mit dem Grund für seine Verurteilung angebracht. Er lautete: Das ist Jesus, der König der Juden. Um die Mittagszeit legte sich eine Dunkelheit über das ganze Land. Sie hielt bis um 3 Uhr nachmittags an. Aber um 3 Uhr schrie Jesus mit lauter Stimme hinaus: Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann schrie Jesus noch einmal laut und hauchte seinen Geist aus. In diesem Augenblick wurde der Vorhang, der im Tempel hing, von oben an in 2 Teile zerrissen. Die Erde wurde von Beben erschüttert und die Felsen zersprengten. Dabei öffneten sich die Gräber und die Körper von vielen heiligen Menschen, die schon längst verstorben waren, wurden wieder aufgeweckt. Ein paar Auszüge aus der Golgatha-Geschichte, die in allen Evangelien zu finden ist. Wir haben das Kreuz in der Mitte stehen. Und meine Frage an euch ist: Was seht ihr, wenn ihr auf dieses Kreuz blickt? Das Kreuz ist ja ein Symbol, was in unserer Gesellschaft irgendwie an vielen Stellen zu finden ist. Das Kreuz ist Mode. Viele tragen es als Halskette oder als Ohrring oder es begegnet uns an so vielen Stellen. Es gibt wahrscheinlich kein Symbol auf der ganzen Welt, was so oft vorkommt wie das Kreuz. In ganz unterschiedlichen Settings, auf Kirchtürmen, auf dem Friedhof, aber auch zum Beispiel auf Flaggen. Oder bei der größten Hilfsorganisation, die es gibt auf der Welt, dem Roten Kreuz. An so vielen Stellen begegnet uns das Kreuz. Dabei ist das Kreuz ja eigentlich ein Symbol, was etwas zeigt, was wir am liebsten aus unserem Leben verdrängen würden. Denn wenn ich an das Kreuz gucke, dann sehe ich 2 Dinge vor allen Dingen. Ich sehe unsagbares Leid. Das Kreuz steht für Leid. Das Kreuz steht für das Leiden. Und es gibt wahrscheinlich keine, also die Phönizier, 1000 vor Christus, haben sich das mit dem Kreuz und der Kreuzigung ausgedacht. Weil sie irgendwie dachten, wir brauchen das Brutalste, was es gibt, um Menschen zu quälen, bevor sie sterben. Und dafür steht das Kreuz. Es steht für jemanden, der entsetzliche Schmerzen leidet, weil seine Nervenbahnen mit Nägeln durchtrennt wurden. Unsagbarer Schmerz. Und wenn man davon nicht ohnmächtig wird oder sowieso schon vor Schmerz stirbt, dann verblutet man langsam. Man hängt mit den Armen nach oben. Das heißt, die Lunge sackt nach vorne. Man kriegt keine Luft mehr. Man erstickt. Um das Herz herum bildet sich wie so eine Flüssigkeit, die das Herz letztendlich einengt und es nicht mehr schlagen lässt. Aber es dauert eben alles. Man weiß gar nicht, man kann gar nicht so genau sagen, welcher Tod letztendlich dieser Mensch stirbt, der am Kreuz hängt. grausam, brutal. Und wir sehen dieses Leid. Und wir alle kennen ein Stück weit dieses Leid in unserem Leben auch. Es gibt Leid in dieser Welt und dafür steht das Kreuz. Und an Karfreitag schauen wir nicht weg, sondern wir schauen es an. Und es ist total wichtig, dass wir es anschauen, weil das sonst die Bedeutung für uns verliert oder die Kraft, die Dimension, die dahinter steht, für uns nicht mehr klar wird. Aber dieses unsagbare Leid ist auch nur die eine Seite. Die andere Seite ist, wir sehen diese Brutalität. Das Kreuz steht auch dafür, dass andere dafür verantwortlich sind, dass da jemand dran genagelt wird. Grausamkeit. Das Böse. Wir sehen das Böse, was in dieser Welt lebt, an diesem Kreuz. Was Menschen sich gegenseitig antun. Diese Verstrickung in dieser Gewaltspirale. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Mein erster Gedanke, den ich euch mitgebracht habe, er lautet, da steht er, am Kreuz zeigt sich Opfer und Täter. Es zeigt sich, es gibt solches Leid, so schlimmes Leid. Und es zeigt gleichzeitig aber auch, so böse ist das Böse. Beides, Opfer und Täter, ist mit diesem Kreuz verbunden. Und die erste Botschaft für uns heute ist, wir sind auch beides. Wir sind Opfer und Täter an Karfreitag. Wir sind Opfer, weil wir in diesem Welt der Finsternis hineingeboren wurden und uns von unserer Kraft her nicht lossagen konnten von diesem Bösen, was um sich greift, was uns gefangen hält, was wie eine Spirale immer weitergeht. Es setzt sich immer fort und wir kommen nicht raus. Das war auch das Prinzip dieser Welt. Also selbst im dem, was Gott angeordnet hatte. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, im Alten Testament heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also das, was einem angetan wurde, das sollte dem anderen auch angetan werden, um irgendwie Gerechtigkeit, um Balance zu schaffen. Aber das Leid hört damit nicht auf. Die Gewalt hört damit nicht auf. Wir sind alle Opfer. Aber wir sind auch alle Täter. Jetzt könnte man fragen, naja, wer war das denn an Karfreitag damals? Wer hat denn jetzt Jesus wirklich umgebracht? Wer war denn schuld? Gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ne? Drängen sich so ein paar auf. Judas vielleicht. Judas, der Jesus verraten hatte für Geld. Naja, aber als Judas mitgekriegt hat, dass sie ihn kreuzigen wollen, da wollte er das Geld nicht mehr haben. Dann hat ihn sein Gewissen gequält. Naja gut, dann aber vielleicht diese jüdische Oberschicht, also der Hohe Rat, Kaiphas, der Hohe Priester und seine Mannen, die jetzt letztendlich ihn, Jesus, verurteilt haben. Ganz ehrlich, die hatten überhaupt nicht die Macht in der damaligen Zeit, jemanden umzubringen. Das konnte nur die Römer. Also doch die Pontius Pilatus, der Statthalter in Jerusalem, bei dem Jesus war und der letztendlich die Entscheidung treffen musste. Aber der stellt sich hin und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe damit nichts zu tun, das habt allein ihr entschieden. Ah, genau, das Volk. Das Volk, was da steht und zuruft, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber auch von denen heißt es so, sie waren einfach nur aufgewiegelt. Und nur weil da eine Menge brüllt, kreuzige ihn, heißt das ja auch noch lange nicht, dass man es machen muss, oder? Waren es die Jünger? Waren die Jünger schuld, weil sie Jesus nicht gut genug verteidigt haben? Und ihr merkt vielleicht irgendwie, auch die Soldaten, die ihn letztendlich ans Kreuz genagelt haben, haben nur einen Job getan, haben nur ihre Pflicht erfüllt, haben nur ausgeführt, was jemand anders befohlen hatte. Und wir merken, es ist keiner jetzt so der einzige Schuldige. Und trotzdem haben sie alle irgendwie was damit zu tun. Letztendlich ist Jesus derjenige, der freiwillig entscheidet, diesen Weg zu gehen. Letztendlich ist Gott der Täter in dieser Geschichte auch, der den Plan gestrickt hat, für uns am Kreuz von Golgatha zu sterben. Wir sind Opfer, wir leben in dieser Welt der Finsternis und wir erleben tagtäglich die Auswirkungen davon. Und deswegen ist es gut, an Karfreitag ans Kreuz zu blicken und diesem Leid ins Auge zu schauen. Und wir sind alle genauso auch Täter. Für uns, für unsere Schuld. Und Schuld ist so ein kleines Wort. Das ist die Dimension von dessen, um was es geht, was uns von Gott trennt. Weshalb wir nicht bei Gott sein können, die ist ja viel, viel größer. Aber genau dafür ist Jesus auch ans Kreuz gegangen. Im Jesaja-Brief, Brief sage ich schon, im Buch Jesaja, da schreibt der Prophet etwas über den, der da am Kreuz hängen wird. Jesaja 53, die Verse 3 bis 5. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Prophezeiung für den kommenden Messias gewesen. Und ich weiß nicht, wie das war vor Golgatha, ob die Menschen damals wirklich was mit dieser Bibelstelle anfangen konnten. Weil es ist so schräg. Das ist so schräg, was da steht. Und das ist ein Konzept, was es nirgendwo sonst gibt. Also auch die anderen Religionen, die finden Jesus ja alle super. Was er so getan hat und wie er gelebt hat und dass er ein guter Mann war. Aber das kann nicht Gottes Sohn gewesen sein, wenn der das auf sich nimmt. Ein Gott kann nicht leiden. Ein Gott kann nicht sterben. Das ist unwürdig. Das kann nicht göttlich sein. Und genau das macht dieses Ereignis an Golgatha so bemerkenswert, so besonders. Weil es nicht nur nicht das Erwartbare war, sondern eigentlich das Unmögliche, das Undenkbare. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so mit Gott unterwegs bist. Mir geht es oft so, dass ich ein Stück weit schon mit Gott die Erwartung habe, dass genau das passiert. Dass eben nicht das ist, was ich mir selbst überlegen kann. Dass das, was von ihm kommt, eben nicht das ist, was ich mir selbst ausdenke und meiner menschlichen Logik folgt, sondern es einfach nochmal um ein paar Ebenen, ein paar Dimensionen übersteigt. Und genau das passiert an Golgatha. Es übersteigt unser Verstand, es übersteigt unsere Dimension, was er auf sich nimmt. 2. Korinther 5, 19 heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst. Ja, am Kreuz von Golgatha passiert Versöhnung. Was ist Versöhnung? Versöhnung ist, dass dieser Kreislauf der Gewalt, der nicht aufhört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, durchbrochen wird. Dass da einer kommt, der sagt, ich nehme alles auf mich. Und es muss nicht von irgendeinem anderen ausgeglichen werden, sondern es hört an dieser Stelle auf. Die Schuld muss nicht von einem anderen weitergetragen werden oder gesühnt werden, sondern die hört an dieser Stelle auf. Das führt mich zum zweiten Gedanken. Am Kreuz wird Scheitern zum Sieg. Paulus schreibt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das, was aussieht wie die größte Niederlage, ist der größte Sieg. Es gibt einen Film von Narnia. Ihr kennt Narnia vielleicht, oder es gibt Film, es gibt Bücher vor allen Dingen. C.S. Lewis hat die geschrieben und ich finde das so spannend. In dieser Geschichte, wenn der Löwe, der Aslan, sich hingibt, um die Menschen zu retten, sich gefangen nehmen lässt und dann von dieser Horde Wilder, so dieser Tiere sozusagen, die da alles sind, unter Fackeln zu diesem Altar geführt wird, wo er geopfert werden soll. Und man sieht diese Freude im Gesicht dieser, die ihn dahin führen, weil sie denken, jetzt haben sie gewonnen, jetzt haben sie es geschafft, jetzt haben sie ihn im Sack und da kommt er nicht mehr raus. Ja, In dem Augenblick, an dieser Stelle, auf diesem Altar, kommt er nicht mehr raus. Aber sie sehen nicht die tiefere Dimension, die dahinter steht und die dahinter liegt. In dem Augenblick, wo Jesus stirbt, so haben wir gelesen, da spürt Jesus alles an Gottverlassenheit, an Leid. Er trägt alles. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nicht nur ein physischer Schmerz, es ist ein seelischer, es ist sogar ein geistlicher Schmerz, den er trägt. Das ist das Bemerkenswerte. Es gibt kein Leid, was du haben kannst, was Jesus nicht kennt. Vielleicht ist das auch das Besondere, was diesen Sieg ausmacht. Da ist nämlich nicht nur ein Gott, der sagt, ja, ich bin Gott, okay, Schwamm drüber, halb so schlimm. Vergessen wir mal, was ihr da gemacht habt. Das würde nicht ausreichen. Das würde nicht nur in der geistigen Welt nicht ausreichen, das würde auch für uns nicht ausreichen. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwo in einem Leid sitzt, irgendwo eine Baustelle hast und dann kommt irgendwer, der keine Ahnung davon hat, der so noch nie etwas Vergleichbares erlebt hat und setzt sich zu dir und sagt, ah ja, wird schon wieder. Das ist nicht nur lieblos, sondern das ist mitunter auch verletzend. So ist aber Gott nicht, sondern Gott sagt, ich komme hinein. Ich komme und ich nimm alles mit. Und es gibt keinen Schmerz, es gibt kein Leid, es gibt kein Verlassensein auf dieser Welt, was du empfinden kannst, was Gott, was Jesus Christus nicht auch empfunden hätte. Und dann verfinstert sich der Himmel. Und dann schreit Jesus ein zweites Mal. Ich habe hier letztens eine Predigt gehört, wo jemand sagte, wer sagt denn eigentlich, dass dieses zweite nicht ein Siegesschrei war? Es ist vollbracht, wird in einer anderen Stelle geschrieben, dass Jesus das noch ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Das Scheitern wird zum Sieg. Das Scheitern wird zum Sieg an einer ganz anderen Stelle. Die Leute sehen nur das, was vor Augen ist. Aber eigentlich passiert was ganz anderes. Was passiert? Alle waren auf Golgatha gerichtet. Alle schauen auf dieses Kreuz, wo Jesus hängt und stirbt und keine Ahnung, was sie tun. Und ganz still und heimlich, wo es keiner mitbekommen hat, im Tempel, im Allerheiligsten, da zerreißt der Vorhang von oben nach unten. Und Gräber gehen auf. So haben wir es gerade gelesen. Auch eine ganz spannende Stelle. Gräber gehen auf und Menschen, die schon gestorben waren, kommen wieder zum Leben. Und laufen da rum, keine Ahnung. Ich kenne keine weiteren Berichte, ob die dann jemand gesehen hat oder was da auch immer mit denen war, aber das steht ja jetzt so da. Als Jesus stirbt, öffnet sich eine neue Dimension und das führt mich zum dritten Gedanken. Am Kreuz beginnt Erlösung. Im Markus-Evangelium gibt es eine Stelle, die steht jetzt da nicht. Da schreibt Markus, was die Bestimmung des Messias, was die Bestimmung von Jesus war. Und Jesus hat das selbst gesagt wohl. Er hat gesagt, der Menschensohn, also der Messias, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Als Lösegeld. Das, was da passiert, ist ein Lösegeld. Lösegeld zahlt man, wenn irgendwo jemand jemanden sozusagen gekidnappt hat. Um etwas loszulösen, um jemanden wiederzukriegen. Ja? Also das, den Schuldschein sozusagen zu zerreißen, die Schuld auf sich zu nehmen. Und genau das macht Jesus. Er zahlt das Lösegeld. Er zahlt das Lösegeld, was es braucht, um in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Von Anfang an, von Eden an, wo die Menschen sich dagegen entscheiden, Gott zu vertrauen, tragen wir Menschen diesen Schuldschein mit uns rum, der uns den Eingang zu Gott verwehrt. Und indem Jesus diese Sünde trägt, diese Schuld trägt am Kreuz von Golgatha, geht die Tür auf. Und die Schuld ist bezahlt. Die Schuld ist weggenommen. Es ist gelöst. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem weiteren epischen Roman. Da ist eine Hand mit einem Ring. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Szene. Es geht um Eine Geschichte von Tolkien, der schreibt über die Macht des Bösen, die Macht der Finsternis. Das ist der Ring der Macht. Und solange dieser Ring unter den Menschen ist, hat dieser Ring nicht nur die Macht, sondern hat das Böse die Macht über die Menschen. Das heißt, es geht darum, diesen einen Ring zu zerstören. Und Frodo schafft das dann, ein bisschen mit Hilfe. Er schafft das dann, diesen Ring im Schicksalsberg in den Schlund zu werfen, da wo er geschmiedet wurde, dass er in der Lava aufgeht. Und jetzt könnte man meinen, jetzt der Ring fällt da rein und dann macht's bumm, das Licht geht an und alles ist gut. Und es gibt kein Böses mehr zwischen den Menschen. Es gibt keine Opfer mehr und es gibt keine Täter mehr. Aber das ist nicht so. Es ist nicht so. Es gibt es immer noch. Aber da ist etwas passiert in diesem Augenblick, was die Vorzeichen ändert. Und genauso ist es am Kreuz von Golgatha. Es ist was passiert, was die Vorzeichen ändert. In dem Augenblick, wo Jesus gestorben ist, war nicht das ganze Böse weg aus dieser Welt. Aber der Fluch war gebrochen. Und ich benutze ganz bewusst dieses Wort, weil in unserer Gesellschaft redet man nicht mehr über Flüche. Flüche ist komisch, was ist das, ein Fluch? Es gibt so Voodoo-Puppen, die kennt man vielleicht noch, ja, oder so. Aber ganz ehrlich, in der geistlichen Welt gibt es diese Dinge. Und in der Realität des Alten Testaments und wo Jesus lebte, war das auch ganz normal, dass es diese Dinge gab. Was bedeutet Fluch? Ein Gebundensein. Ein Gebundensein an die Macht des Bösen. Und am Schluss keine Freiheit zu haben, entscheiden zu können, etwas zu verändern. Ein befreites Leben zu führen. Liebe weiterzugeben, Liebe zu leben. Es ist nicht möglich, wenn du in dieser Macht der Finsternis gebunden bist. Aber am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus die Macht gebrochen. Er hat gesagt, dieser Ring ist weg. Das Böse hat keinen Zugriff mehr auf dich, wenn du dich entscheidest, danach zu leben. Gelingt uns das? Nein, nicht immer, bestimmt nicht. Aber es ist möglich. Und genau das ist am Kreuz von Golgatha passiert. Wir waren gestern mit ein paar Leuten in Gießen in der JVA. Wir haben da einen Einsatz gemacht, so einen Osternachmittag, eine Osterandacht gehalten. Ganz klar Evangelium verkündet und Lieder gesungen. Und ich bin danach ganz kurz noch mit einem Inhaftierten ins Gespräch gekommen, war nicht mehr so viel Zeit da. Und er erzählte mir, dass er in 2 Monaten rauskommt. Dass er in 2 Monaten aus dem Gefängnis freikommt sozusagen. Und er hatte überall Kruzifixe, also das Kreuz mit Jesus dran, um den Hals hängen, auf die Haut tätowiert, überall hat man dieses Symbol gesehen. Und er kam zu mir, aber sagte sowas wie, ich brauche Hilfe. Weil ich spüre, ich bin immer noch gebunden. Ich spüre dieses Negative, diese Finsternis, die zieht mich immer wieder. Und ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich in 2 Monaten hier wieder raus bin. Und ich habe Angst. Ich habe Angst, dass es mich wieder zieht, dass es mich wieder bindet. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, das ist die Realität. Das ist die Realität unserer Welt. Und es gibt nur eine Lösung dafür. Und die heißt Jesus Christus. Jesus ist der Opfer und Täter war am Kreuz von Golgatha. Weil wir Opfer und Täter sind. Immer wieder. Und jetzt lädt er uns ein, wenn wir Opfer sind, Versöhnung zu empfangen. Den Kreislauf von Verletzung, den Kreislauf von Gewalt, den Kreislauf von Unfrieden zu durchbrechen. Und es abzugeben und es loszulassen und Wiederherstellung, verändertes Leben zu empfangen. Und er lädt uns auf der anderen Seite ein, befreit zu sein, befreit zu leben von Schuld. Das fällt uns Christen erstaunlicherweise gar nicht so leicht. So, das Kreuz, na klar, und wir kommen immer wieder und wir fühlen uns so schlecht dabei. Geht nicht ums Gefühl, nochmal ganz wichtig. Wir fühlen uns öfter mal schlecht. Aber es ist wichtig, diese Wahrheit immer mehr sacken zu lassen. Dass wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir gesagt haben, du bist für mich da gestorben, weil ich es verdient hätte, wenn ich das wirklich glaube, wenn ich ihm vertraue, dann ist meine Schuld getilgt. Dann muss ich die nicht länger mit mir rumschleppen. Dann darf ich befreit davon leben. Und auch da wieder den Kreislauf von Gewalt in jeglicher Form unterbrechen. Und als Jesus, bevor er verhaftet wurde, mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert hat, das seht ihr mal, was daran erinnert, dass Gott die Befreiung seinem Volk geschenkt hat aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung. Genau darauf bezieht sich das ja auch, diese Geschichte. Das ist ein Sinnbild, der Auszug aus Ägypten für das, was Gott mit der gesamten Menschheit vorhatte. Da sagt er, das ist mein Leib, als er das Brot bricht und es seinen Jüngern gibt. Das ist mein Leib. Mein Leib, der gebrochen wird. Der aus unserer Sicht gebrochen ist. Für all das Leid, was wir erleben. Der Leib, der symbolisiert, Jesus hat alles getragen, was an Schrecklichem, an Leid, an Verzweiflung, an Not in unserer Welt ist und uns belastet. Und als Zweites nimmt er den Kelch mit dem Wein und sagt, und das ist mein Blut. Das Blut vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Das Blut dieses neuen Bundes. Das Blut, das dafür steht, dass das Lamm Gottes sein Blut für uns vergossen hat und diesen Bund besiegelt hat. Dass die Schuld gesühnt ist und sie wirklich weg ist.